Wie verbreitet ist Propaganda rund um den Israel-Krieg denn aktuell in Deutschland und wer sind da die Akteure?
Ja, die Masse an Desinformationen, die sich im Zuge des Krieges im Nahen Osten in sozialen Netzwerken verbreitet hat, die ist enorm. Und Desinformation wird sowohl von pro-israelischer als auch von Hamas-Unterstützenden gestreut. Da haben wir mehrere Akteure, die da involviert sind. Das Verifizieren von solchen Beiträgen, zum Beispiel Fotos oder Videos, die in diesem Kontext geteilt werden, das braucht immer Zeit. Das Verbreiten von diesen Beiträgen allerdings nur wenige Sekunden. Und deswegen haben wir in solchen Situationen auch sehr häufig sehr viel Material, das man sich genauer ansehen sollte.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, es dauert länger, etwas zu überprüfen, als es zu posten. Gerade bei Konfliktparteien ist das ja wie jetzt in dieser Situation oft schwierig einzuschätzen. Wie kann ich denn Inhalte, die ich sehe, seriös überprüfen oder es zumindest versuchen?
Das ist im Grunde gar nicht so schwierig, wie es klingt. Man kann auf jeden Fall schon mal drauf schauen, wer steckt denn hinter dem Beitrag? Also wer hat diese Behauptung aufgestellt? Von wem kommt das? Ist das ein seriöses Medium oder ist das vielleicht ein Account auf X, den ich nicht zuordnen kann und bei dem ich nicht weiß, wer da dahinter steckt? Und dann kann ich mir natürlich auch anschauen, wie emotional ist das denn? Wie seriös wirkt der Text? Wie seriös wirkt das Bild? Und empfinde ich da vielleicht viele Emotionen? Sowas kann oft ein Hinweis sein, dass da versucht wird, Stimmung zu machen gegen jemanden. Und natürlich kann ich mir auch anschauen, stimmt es durch eine eigene kurze Recherche, zum Beispiel auf Google oder in einer anderen Suchmaschine.
Aber wie mache ich dann weiter, wenn ich jetzt etwas zum Beispiel google, wie kann ich dann unterscheiden zwischen seriöser Quelle und nicht seriöser Quelle beispielsweise, weil die Webseiten sehen ja alle erstmal gleich aus.
Das ist richtig. Eine Website hat ja aber in der Regel, wenn sie in Deutschland angemeldet ist, auch ein Impressum und dort sollten ja auch Informationen über den Verfasser stehen. Und wenn dieses Impressum fehlt oder der Hinweis fehlt, wer dahinter steckt, dann sollte ich auf jeden Fall schon mal vorsichtig sein. Und ich kann natürlich jederzeit auch Faktenchecker um Hilfe fragen. Also wir bei Korrektiv haben zum Beispiel einen WhatsApp-Chatbot. Da kann man ein Bild oder ein Video oder eben auch einen Artikel einfach hinschicken und fragen, gibt es denn schon einen Faktencheck dazu? Oder könnt ihr euch das mal genauer anschauen? Und dann diskutiert es unsere Redaktion.
Was natürlich auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Wir haben jetzt auch eben schon kurz angerissen, Bilder und Videos zu überprüfen, ist ja zum Teil noch schwieriger, als es jetzt vielleicht bei Texten der Fall ist. Haben Sie da Tipps?
Klar, also da gibt es die Bilderrückwärtssuche. Das bieten mittlerweile die größten Suchmaschinen alle an. Und dort kann man das Foto hochladen und direkt nach dem Foto zum Beispiel suchen. Das geht auch mit Videos. Und dann spuckt die quasi Seiten aus, die dasselbe Bild genutzt haben. Und da findet man dann oftmals auch schon ganz schnell einen Faktencheck, falls schon eine online ist. Oder man sieht zum Beispiel, das Foto ist alt, es wurde bereits vor Jahren in einem anderen Kontext verbreitet.
Auch große Medien fallen mal auf Fake News rein, so wie bei der Explosion an dem Krankenhaus im Gazastreifen. Ist denn jetzt grundsätzlich Argwohn angebracht, auch traditionellen, seriösen Medien gegenüber?
Kriegsberichterstattung ist immer eine Berichterstattung, die im Kontext gesehen werden muss und wo man immer erstmal ein bisschen vorsichtig sein muss und auch abwarten muss. In der Regel wissen das aber auch Journalistinnen und Journalisten und versuchen da kein zu schnelles Urteil zu ziehen. Es kann natürlich vorkommen, wie in diesem Fall, der da geschildert wurde, dass voreilige Schlüsse gezogen werden und vielleicht auch mal Fehler passieren. Der Unterschied bei Medien ist aber eben, die kann man im Zweifel dafür zur Verantwortung ziehen und sich beim Presserat zum Beispiel beschweren. Die korrigieren aber eben auch ihre Fehler und stellen diese im Nachhinein im Idealfall richtig. Das ist eine Verantwortung, die Journalisten in so einer Situation auf jeden Fall ganz bewusst tragen sollten. Und der Fall zeigt auch, dass wenn ein solches Ereignis bekannt wird, immer eine Phase der Unsicherheit folgt, die man erstmal aushalten muss. Das heißt, ich kann eben nicht sofort sagen, wer war das, wer steckt dahinter und was genau ist da vor Ort passiert. Das braucht eben viel Zeit.